Okay, dann machen wir weiter. Es geht jetzt gleich um die virtuellen Kanäle und virtuellen Pfade. Dazu wollte ich Ihnen nochmal kurz die Folie vom letzten Mal zeigen. Da konnten Sie ja den Aufbau des Headers sehen. Da gab es im Prinzip zwei Varianten, abhängig davon, ob ein Paket zwischen einem Netzwerkknoten und einem weiteren hin und her geht oder zwischen einem Endgerät und dem Netzwerk. Ja, Endgerät, Netzwerk, das ist praktisch links dieses UNI, das User Network Interface, und dann Network to Node Interface, das ist innerhalb des Netzes, wenn Sachen weitergeleitet werden. Und in beiden Fällen gibt es halt hier dieses VCI-Feld, was immer 2 Byte, ne, Moment, das ist 2 Byte groß. Ja, das ist hier aufgeteilt, das ist ein komplettes Byte, hier ist ein halbes, da ist noch ein halbes, also insgesamt 16 Bit. Und das ist in beiden Paketarten gleich groß. Das ist dieses Virtual Channel Identifier Feld. Und dann haben wir noch dieses VPI Feld. Und das hat unterschiedliche Größe, abhängig davon, welche Paketart wir eben haben. Entweder 8 oder 12 Bit. Und dazu gibt es jetzt noch ein paar mehr Informationen. Ja, also die Grundidee ist, wenn Sie das Ganze auf physischer Ebene betrachten, also was jetzt tatsächlich an Kabeln mit einer bestimmten Bandbreite zur Verfügung steht, da haben Sie natürlich Platz für viele parallele Übertragungen. Wenn Sie etwa an Glasfaser denken, wo man wirklich eine Menge Daten durchschleusen kann. Und deswegen werden also mehrere Verbindungen gleichzeitig über so ein Kabel laufen, und zwischen denen muss irgendwie unterschieden werden, damit an den Stellen, wo die Sachen rausgelassen werden, das Ganze wieder korrekt dem richtigen Empfänger zugeordnet werden kann. Ja, und das macht man, indem man einen sogenannten Virtual Channel Identifier verwendet, der praktisch für eine einzelne Verbindung sagt, die Pakete gehören alle zu dieser Verbindung. Ja, also Sie können auch zwischen einem Absender und einem Empfänger, also fester Empfänger-Absender-Paar, können auch mehrere Verbindungen gleichzeitig laufen. Ja, wenn Sie etwa zwei Leute haben, die sich angerufen haben und sich gleichzeitig auch noch Daten irgendwie schicken wollen, ja, dann wären praktisch zwei logische Verbindungen zwischen diesen Personen da, und das läuft natürlich auch alles irgendwie über denselben Weg. Und diese Virtual Channel Identifier, die sind jetzt nicht so, dass sie also irgendwie global im ganzen weltweiten ATM-Netz gelten würden. Das wäre ja, das wären viel zu viele Verbindungen, die da auseinandergehalten werden müssten, sondern die gelten immer nur auf einer Teilstrecke zwischen zwei ATM-Knoten. Und wenn es jetzt in einem Switch zu einer Weiterleitung kommt, dann ist es also relativ wahrscheinlich, dass sich auch dieser Channel Identifier an der Stelle ändert. Es ist nicht wichtig, dass irgendwie am Anfangspunkt und am Endpunkt dieselbe ID verwendet wird, sondern wichtig ist nur, dass am Anfang und am Ende klar ist, dass die Pakete richtig zugestellt werden. Ja, und das kann man eben auch erreichen, wenn man bei so einem Switch diese Identifier einfach verändert. Und das Ganze, diese 16-Bittigkeit ist entstanden aus der Annahme, dass man typischerweise über so ein Glasfaserkabel, was also als breiteste Verbindung betrachtet wurde, dass man da typischerweise so 10.000 parallele Verbindungen drauf laufen lässt. Ja, und mit 16-Bit kann man halt 64K verschiedene IDs erzeugen und hat damit noch ein bisschen Spiel nach oben hin. Also die 10.000 passen halt bequem in die 65.000 rein. Da ist dann noch ein bisschen Platz für noch breitere Strecken. Und neben diesen virtuellen Channel Identifiern gibt es dann noch die virtuellen Kanäle. Und da ist die Idee, dass man sowas wie Komponentendienste erlauben kann. Also dass man zum Beispiel sagt, während ich eine Telefonverbindung zu irgendwem habe, entscheiden beide Partner, dass jetzt noch irgendein anderer Dienst hinzugeschaltet wird zwischen denselben Personen. Und dann könnte man eben sagen, ich vergebe einfach eine neue VCI dafür. Ja, also die Telefonie hätte dann einen eigenen VCI, und was weiß ich, die Datenübertragung zwischen denselben Teilnehmern hätte einen anderen. Damit wäre klar, dass die Sachen nicht irgendwie verwechselt werden können. Obwohl es sich im Prinzip ja um dieselbe Verbindung handelt, kann man dann eben dynamisch irgendwas noch hinzunehmen und auch wieder abschalten. Und im nächsten Schritt kommen jetzt eben noch die Pfade hinzu. Und einen Pfad kann man sich als sowas wie eine quasi permanente Verbindung vorstellen. Also aus Sicht des Anwenders ist ein ATM-Pfad im Prinzip sowas wie eine Standleitung, wo eine feste Bandbreite garantiert wird. Also so ein Pfad hat eine feste Bitrate und ein Pfad ist praktisch eine Bündelung von mehreren Kanälen, die auf diesem Pfad entlanglaufen. Ich zeige vielleicht, bevor ich die restlichen Sachen hier auf der Folie erkläre, erstmal das grafische Bild dazu. Also hier sehen Sie drei ATM-Knoten und es laufen jetzt mehrere Kanäle zwischen diesen verschiedenen Knoten hin und her. Und Sie sehen hier immer, teilweise sind mehrere von diesen Kanälen hier nochmal mit so einem Oval irgendwie zusammengefasst. Und jede Linie ist praktisch ein virtueller Kanal und die drei Kanäle, die es hier gibt, die sind zu einem Pfad zusammengefasst. Und das wird dann umgesetzt in dieser Header-Codierung, indem man sagt, okay, der virtuelle Pfad-Identifier, der ist überall gleich. Ja, in dem Fall hier als Beispielwert VPI ist 5, weil alles, was dazugehört, eben derselbe Pfad ist. Aber innerhalb des Pfades habe ich meine drei Kanäle und die haben separate IDs, ja, in dem Fall 1, 2, 3. Und wenn Sie sich anschauen, dieses Dreierbündel, was da langläuft, das ist ja praktisch das, was von hier oben kommt, von woanders her. Und das hat jetzt an dieser Stelle, also bevor es in den ersten Knoten reingeht, hat es eine andere Pfad-ID. Ja, da hat es die ID 7 und nachher hat es die ID 5 und hier geht es wieder raus und hat wieder die ID gewechselt, ist jetzt wieder 7. Könnte aber auch noch ein anderer Wert sein. Ja. Und das heißt eben, dass auch diese Pfad-IDs immer nur auf einem Teilstreckenstück gültig sind und immer wenn sie über so einen Knoten drüber laufen, können die ausgewechselt werden. Das Entscheidende ist, dass die Struktur des Pfades an sich erhalten bleibt. Also was nicht gut wäre, wäre, wenn hier beim Austritt aus dem zweiten Knoten auf einmal diese drei Kanäle nicht mehr dieselbe Pfad-ID hätten, sondern eine andere. Ja? Also wenn hier die oberen beiden zum Beispiel Pfad-ID 7 und der untere Pfad-ID 8 hätte oder so, das wäre dann falsch, weil diese Kanäle Teil eines Pfades sind. Ja, das gibt so ein bisschen eine Möglichkeit, das Ganze zu gliedern. Und dieses VPI-Feld, das hat jetzt abhängig davon, ob es so eine Endpunkt-zu-Netzwerk-Verbindung oder Netzwerk-Netzwerk-Verbindung ist, hat es entweder 8-Bit oder 12-Bit-Länge mit der Idee, dass von so einem Endpunkt aus nicht so viele Verbindungen verwaltet werden müssen und nicht so viele Pfade entstehen können wie insgesamt im Netzwerk. Ja. Also deswegen haben wir einmal 8-Bit und einmal 12-Bit und das heißt also, von einem Endpunkt aus kann ich praktisch 256 Pfade aufbauen und jeder dieser Pfade kann eben 64k Kanäle enthalten. Also das ist schon eine Menge an Informationen, was von einem Endpunkt aus dann losgehen kann. Und wenn ich jetzt Kanäle habe, die Teil von einem virtuellen Pfad sind, dann werden die typischerweise nicht die Kanal-ID wechseln. Das konnte man hier auch in dem Bild gut sehen. Also hier oben ist das der virtuelle Pfad mit der ID 7 und der besteht aus den Kanälen mit den IDs 1, 2, 3 und diese 1, 2, 3, die bleiben erhalten. Hier nach dem Umsetzen auf diesem Teilstück hat sich zwar die Pfad-ID geändert, aber die jeweilige Kanal-ID ist gleich geblieben und auch wo es hier wieder rausgeht, bleibt es auch gleich. Ja, es ist zwar prinzipiell möglich, dass auch ein einzelner Kanal die ID wechselt, aber wenn er eben als Teil von einem Pfad auftritt, passiert das normalerweise nicht. Von der Logik her wäre es aber auch egal, wenn wir zusätzlich auch noch Änderungen der Channel, also der Kanal-ID hätten, weil auch bei den Kanälen ist am Ende nur zählt, dass halt die Verbindung richtig zustande kommt und die beiden Endpunkte korrekt verbunden sind. Dann ist es so, dass man in ATM für die einzelnen Kanäle sowas wie eine Priorität festlegen kann. Und hier kann man grundsätzlich unterscheiden zwischen zwei Arten von Prioritäten. Ja, es gibt einmal eine Zeitpriorität und eine semantische Priorität. Guckt man uns erst die Zeitpriorität an, da ist die Idee, dass man sagt, es gibt Verbindungen, wo es mehr darauf ankommt, dass die schnell übertragen werden. Ja, insbesondere wenn ich so Echtzeitgeschichten habe, wie eben ein Telefongespräch, dann will ich das einfach nicht hinnehmen, dass zwischendurch auf einmal eine Pause von einer Sekunde entsteht, eine Verzögerung von einer Sekunde und irgendwann ist sie wieder weg. Ja, weil das würde heißen, eine Sekunde habe ich nichts gehört und dann fehlt mir irgendwann eine Sekunde, weil es können ja nicht mehrere Audioinformationen gleichzeitig ausgegeben werden. Das entspräche ja irgendwie einer ganz merkwürdigen Verzerrung oder Überlagerung. Ja, also es soll im Prinzip, wenn ich telefoniere, sollen die einzelnen Sprachpakete alle in derselben Geschwindigkeit übertragen werden. Und dann gibt es natürlich haufenweise andere Übertragungen im Netzwerk, bei denen es nicht darauf ankommt, wo es egal ist, ob Teile davon sich ein bisschen verzögern oder nicht. Und deswegen gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, etwas hat eine höhere Zeitpriorität und soll entsprechend anders behandelt werden. Ja, und etwas, was diese Priorität eben nicht hat, das darf auch mal einen Moment verweilen im Netz und nicht weiter transportiert werden, das ist dann egal. Und das spielt praktisch nur dann eine Rolle, wenn es zu einer Überlastung des Netzwerks irgendwie kommt, weil dann entschieden werden muss, was wird jetzt sofort weitergeleitet und was nicht. Und das andere Prioritätskonzept ist das der semantischen Priorität, wo es darum geht, ob man Informationsverlust akzeptiert oder nicht. Also geht es nicht um die Geschwindigkeit der Weiterleitung, sondern die Frage, auch wieder, wenn ich eine Überlastung des Netzes habe und an irgendeiner Stelle Pakete wegwerfen muss, weil ich einfach, zum Beispiel, weil ich das puffere und der Puffer an einer bestimmten Stelle ist vollgelaufen und ich muss jetzt einfach irgendwas rausschmeißen, weil ich keine weiteren Sachen in den Puffer reinnehmen kann, aber weitere Pakete nachkommen, woanders her weitere Zellen kommen, dann muss ich ja irgendwas verwerfen und etwas, was jetzt eben eine hohe semantische Priorität hat, das würde man dann nicht rauswerfen, sondern in jedem Fall weiter befördern und andere Pakete ohne diese Priorität, die könnte man halt wegwerfen. Ja, also da auch wieder das Telefoniebeispiel, da wäre die semantische Priorität eher niedrig. Ja, weil wenn Sie aus einer Telefonübertragung ein einzelnes Paket rauswerfen, das kriegt keiner mit. Ja, genauso wie beim Live-Fernsehbild, wenn da Teile der Übertragung verloren gehen, das macht einfach nichts. Ja, aber wenn Sie eine Datei übertragen, dann wollen Sie, dass sie komplett ankommt und nicht nur zu 90%. Ja, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass das ATM so konzipiert worden ist, dass es praktisch sehr wenig Eigenintelligenz hat, ja, damit es möglichst schnell Entscheidungen treffen kann, wie irgendwelche Sachen weitergeleitet werden und sich nicht lange damit aufhalten muss, irgendwas zu verstehen über die Daten, die da übertragen werden. Ja, weil die ganzen anderen paketbasierten Verfahren halt häufig verstehen wollen, was geht hier eigentlich vor, um darauf basierend irgendwas zu entscheiden. Und ein so reduziertes Verfahren verursacht natürlich Probleme in vielen Fällen, wo es eben doch wichtig ist, dass ich sowas wie eine Fehlerkorrektur habe, dass ich ein Paket nochmal anfordern kann. ATM selber bietet es nicht und deswegen gibt es eine sogenannte ATM-Anpassungsschicht oder englisch ATM-Adaptation Layer und das wird als AAL abgekürzt und das taucht nochmal öfter auf, deswegen ist hier der englische Begriff auch wichtig, dass man den kennt, weil es eben verschiedene Protokolle gibt, die dann AAL 1, 2, 3, 4, 5 heißen. Und da ist jetzt die Idee, dass eben Sachen, die aus höheren Schichten kommen, dass die irgendwie auf ATM-Zellen umgesetzt werden müssen. Ja, es gibt sowas wie IP over ATM und es gibt auch TCP over ATM, das wird eher nicht verwendet, aber vom Prinzip gibt es das. Also für verschiedene andere Protokolle muss halt eine Möglichkeit da sein, die dort vorhandenen Pakete etwa in ATM-Zellen umzuwandeln in irgendeiner Form. Ja, und wenn Sie jetzt IP-Pakete haben, die halt irgendwie sehr groß sind, dann müssen Sie die irgendwie klein machen, fragmentieren, aufteilen und da letzten Endes ATM-Zellen draus machen. Und je nachdem, was das für Dienste sind, werden Sie das auf unterschiedliche Weise machen. Und dazu ist es erstmal nützlich, die Dienste zu klassifizieren, was die eigentlich für Eigenschaften haben. Das eine ist eine sogenannte zeitliche Beziehung zwischen Ursprung und Ziel. Die kann es etwa geben oder es entweder geben oder es gibt sie nicht. Ja, bei der Telefonie ist sie zum Beispiel vorhanden, da gibt es eine zeitliche Beziehung. Das, was ich da reinstecke in die Telefonübertragung, das sind Audioinformationen, die in einem bestimmten Abstand geschickt werden und die sollen auch im selben zeitlichen Abstand hinten wieder rauskommen. Also da haben wir diesen zeitlichen Bezug. Bei der Datenübertragung haben wir das zum Beispiel nicht. Wenn ich einfach eine Datei von A nach B kopiere, dann kann ich die Übertragung zwischendurch mal für eine Sekunde aussetzen und dann wieder fortsetzen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, es verzögert insgesamt die Ankunft der Datei, aber es bedeutet keinen Qualitätsverlust, wenn ich da praktisch zeitlich auseinandergehe. Ja, und das kann eben auch so aussehen, dass das Ganze asynchron ist im Sinne von, der Sender glaubt, dass er kontinuierlich Daten raushaut, ja, in einer bestimmten Geschwindigkeit und irgendwo im Netz staut es sich halt ein bisschen und die Sachen kommen dann insgesamt langsamer aus dem Netz wieder raus und beim Empfänger kommen sie vielleicht auch in einer einheitlichen Geschwindigkeit an, nur dass das nicht dieselbe ist, in der sie beim Versender rausgegangen sind. Ja, das kann man nicht grenzenlos spreizen, weil das muss ja alles irgendwo gepuffert werden. Aber wenn man überlegt, dass vielleicht sehr viele Zwischenknoten vorhanden sind, dann könnte schon auch eine größere Datei so gepuffert werden, dass sie nur noch mit der halben Geschwindigkeit beim Empfänger ankommt im Vergleich zu der Geschwindigkeit, mit der sie rausgegangen ist. Ja. Also das wäre ja zeitliche Beziehung. Dann die Frage der Bitrate. Verschiedene Dienste setzen halt eine konstante Bitrate voraus und andere eine Variable. Und da gibt es diese englischen Abkürzungen für, die dann immer wieder auftauchen. Also CBR wie Constant Bitrate und VBR halt für Variable Bitrate. Danach kann man das auch unterscheiden. Ja, und dann gibt es noch den Verbindungsmodus. Das Ganze kann entweder verbindungsorientiert sein oder verbindungslos. Verbindungsorientiert heißt, der Dienst funktioniert grundsätzlich immer so, dass am Anfang ein Verbindungsaufbau stattfindet, nachdem dann beide Seiten wissen, dass sie irgendwie verbunden sind und dann werden halt Daten übertragen über die Verbindung und am Ende gibt es einen Verbindungsabbruch. Und das Gegenkonzept ist ein verbindungsloser Dienst, der so funktioniert, dass einfach zu irgendeinem Zeitpunkt ein Paket auf die Reise geschickt wird mit Informationen über den Empfänger und dann kommt es bei dem halt irgendwann an, der wird praktisch benachrichtigt, hier ist ein Paket gekommen und da steht dann drin, von wem das kommt. Ja, das heißt also auch, dass dann bei verbindungslosen Sachen praktisch mehr Informationen in so einem Paket drinstecken müssen, weil ja der Empfänger kein irgendwie geartetes Verbindungsaufbauprotokoll hinter sich hat und zunächst mal gar nicht weiß, was ihn da erwartet. Ja, also das sind so drei Parameter, unter denen man Dienste beurteilen und klassifizieren kann. Und daraus sind dann in ATM, wenn man da verschiedene Varianten nimmt, also ich meine, wenn ich drei Parameter habe, die Ja-Nein-Parameter sind, dann kann ich ja acht verschiedene Kategorien kann ich praktisch erzeugen, ja, weil ich an jeder von den drei Stellen Ja-Nein sagen kann, das ist 2 hoch 3, es wäre 8. Aber nicht alle 8 sind sinnvoll. Man ist dann auf 5 Klassen gekommen. In der ursprünglichen ATM-Definition waren es sogar nur 4. Sie sehen das hier, diese Klasse B, die taucht hier zweimal auf. Das ist nochmal aufgeteilt worden, sodass praktisch die Klasse B in 2 Teilklassen unterteilt wurde. Aber wenn man so einfach ein bisschen im Internet rumsucht nach ATM, findet man häufig Dokumente, wo nur 4 Klassen A bis D erwähnt sind. Ja. Die erste Klasse heißt einfach CBR, also Constant Bitrate. Da haben wir einen zeitlichen Zusammenhang, ja, weil wenn ich etwas mit konstanter Bitrate übertrage, dann heißt das eben, dass ich erwarte, dass genau in dieser Frequenz die Sachen raus und rein gehen. Ja, und dass es immer gleich ist, habe also konstante Bitrate und die Sachen sind verbindungsorientiert. Und klassisches Beispiel dafür ist jetzt wieder Telefonie. Deswegen nennt man diese Klasse auch Leitungsemulation, weil es bildet praktisch über ATM das nach, was man hat, wenn man ein normales leitungsvermittelndes Netz wie das klassische Telefonnetz hat. Ja, es ist halt kein normales Telefonnetz, deswegen ist es nur Leitungsemulation. Aber es hat genau dieselben Charakteristika und das ist eben die Klasse, die für alle Dienste geeignet sind, für alle Dienste geeignet ist, die so funktionieren wie das normale Telefonnetz oder wie das einfache ISDN-Netz. Dann gibt es die Klasse B, die jetzt zerfällt in RT. RT steht für Realtime, RT-VBR. Und NRT-VBR, das NRT ist Non-Real-Time. Und hier haben wir auch einen zeitlichen Zusammenhang. Und hier ist aber noch der Real-Time-Aspekt drin. Das heißt, wir wollen nicht nur, dass der zeitliche Zusammenhang bestehen bleibt bei der Übertragung, sondern das soll auch möglichst schnell gehen. Ja, also man hätte ja zum Beispiel auch immer noch einen zeitlichen Zusammenhang, wenn man generell in der Übertragung eine Verzögerung von 5 Sekunden hat. Man fängt an, das kann man zum Beispiel beim Videostreaming könnte man das machen, wenn man sich einen Film per Streaming anguckt, dann könnte man sagen, der geht jetzt raus, irgendwie wird das ein bisschen noch gepuffert und der Empfänger sieht praktisch genau das, was rausgegangen ist, aber mit einer 5-sekündigen Verzögerung. Ja, ist beim Angucken von einem Film ist es relativ egal, wenn der mit 5 Sekunden Verzögerung läuft. Beim Telefonieren würden Sie das nicht akzeptieren. Und hier haben wir eine veränderliche Bitrate, also deswegen ist es auch VBR. Ja, und das heißt eben, das Ganze kann rauf und runter gehen und abhängig davon werden halt mehr oder weniger Pakete oder Zellen werden verschickt. Ja, und das ist auch verbindungsorientiert. Also auch da machen sich die beiden Teilnehmer vorher klar, dass sie miteinander sprechen. Ja gut, die dritte Variante ist eben NRT-VBR, ist dasselbe wie das andere, nur dass das hier nicht diesen Realtime-Aspekt hat. Ja, das heißt, die sieht praktisch genauso aus wie die Klasse A, nur mit dem Unterschied, dass die Bitrate sich hier verändern kann. Also das unterscheidet das NRT-VBR von dem CBR. Die sind beide verbindungsorientiert, beide haben auch einen zeitlichen Zusammenhang, aber die Bitrate ist nicht konstant. Dann haben wir als vierte Klasse Available Bitrate. Available heißt verfügbar und die Idee dahinter ist, wenn ich jetzt so ein ja, eine bestimmte Übertragungskapazität halt insgesamt habe und ich lasse ganz viele Dienste darüber laufen, dann kann es sein, dass ich mich irgendwann der maximalen Ausnutzung dieses Kanals nähere. Ja, also, dass ich irgendwann schon nah am Limit bin. Und das heißt, dass dann an der Stelle zum Beispiel keine Dienste mehr zusätzlich reinpassen, die auch eine feste Bitrate verlangen würden. Ja, und selbst einer mit einer variablen Bitrate würde vielleicht nicht mehr gut funktionieren, weil er, wenn die Bitrate gerade niedrig ist, dann passt es vielleicht gerade noch und läuft gut. Und wenn ich dann irgendwann so eine Burst-Phase drin habe, dann passt es vielleicht nicht. Und es gibt aber Dienste, die sozusagen völlig flexibel sind und denen es egal ist, wenn auch zwischendurch mal die Bitrate auf Null runtergeht. Ja, also eine einfache Dateiübertragung könnte in sowas reinfallen und dann nutze ich einfach die Reste auf, die noch verfügbar sind. Ja, und ich kann es halt explizit als von diesem Typ deklarieren und das führt dann dazu, dass es nicht andere Dienste belästigt oder denen in den Weg kommt. Letzten Endes ist es eine Art Priorisierung über mehrere Kanäle hinweg. Ja, dass ich sage, es laufen halt alle möglichen Kanäle, einige davon gehören zu Diensten, die bestimmte Qualitätsanforderungen stellen und ein paar davon stellen aber überhaupt keine Anforderungen, sondern begnügen sich mit dem, was sie kriegen können und die werden dann eben zugelassen. Ja, jetzt kann man sagen, warum will man das haben, aber die Idee ist einfach, wenn Sie sowas wie eine einfache Dateiübertragung haben und wenn Sie nicht das als einen Dienst dieser Art deklarieren können, sondern wenn Sie nur sagen können, es ist einer von den vorherigen Fällen, ja, von den vorherigen Klassen, dann würde praktisch zu irgendeinem Zeitpunkt das Netzwerk sagen, diese Verbindung akzeptiere ich nicht. Weil wir haben ja gesagt, immer am Anfang muss ich sagen, hier, ich will eine neue Verbindung haben und dann wird entschieden, ob das noch reingeht. Und so ein Available Bitrate, der geht immer noch rein, weil der stellt keine Anforderungen. Im Zweifelsfall kann man den einfach abdrehen. Ja, dann wird halt nichts mehr weiter transportiert. Und sobald wieder ein bisschen Kapazität zur Verfügung steht, kann man das wieder aufdrehen und wieder Sachen rausschicken. Und wenn man eben diese Klasse nicht hätte, dann müsste man das anders charakterisieren. Und dann könnte es sein, wenn der halt schon läuft, ja, dass dann ein zusätzlicher Telefoniekanal nicht angeboten wird oder verweigert wird, weil schon alles verwendet wird. Aber wenn praktisch im Moment alles mit solchen Available Bitrate-Dingern gefüllt ist und ich mache dann noch einen Telefonkanal auf, dann geht das, weil das System weiß, aha, ich habe eine ganze Reihe von Available Bitrate-Kanälen drin und die kann ich einfach runterdrehen, wenn es nicht reicht. Also die machen mir bei dieser statistischen Prüfung, ob ich einen Kanal noch zulassen kann, eine Verbindung noch akzeptieren kann, die machen mir nichts kaputt. Ansonsten ist das Ganze auch verbindungsorientiert, also da wissen auch wieder die beiden Teilnehmer, dass eine Verbindung steht. Und dann gibt es als letzte Klasse noch UBR, Unspecified Bitrate. Das sieht im Prinzip genauso aus wie ABR, nur dass wir hier verbindungslos sind. Also sowas wäre zum Beispiel, wenn Sie über das Telefonnetz sowas wie eine SMS verschicken wollen. Ja, das wäre ein verbindungsloses Ding. Da wird halt der Informationstext in dieser Nachricht, der geht auf die Reise und irgendwann kommt er bei einem Empfänger an, der damit vorher nicht gerechnet hat, sondern der kriegt in dem Moment halt ein Paket, wo die Nachricht drin ist und erfährt dadurch erst, dass er überhaupt Kommunikation stattgefunden hat. Ja, hier ist einfach nochmal eine Übersicht, das lese ich jetzt nicht vor, wo Sie die verschiedenen Eigenschaften den Klassen zuordnen. Hier ist die Klasse B nicht aufgeteilt. Ja, also das kommt noch aus dieser ursprünglichen Definition. Neu ist hier drin eine Klasse namens Seal, die diverse andere Sachen zusammenfasst. Und unten, das ist nur interessant, gibt es ein paar Beispiele nochmal dafür, was jetzt in diesen Klassen eigentlich für Dinge leben. Ja, also Sprache und Video, das hatten wir schon gesehen, das sind Sachen, die in die allererste Klasse reingehören, die praktisch diese Leitungsemulation macht. Und hier sehen Sie eben noch ein paar Sachen, die zu den anderen Dingen gehören. Das ist einfach nochmal eine schöne Übersicht. Und was wir an der Stelle jetzt auch sehen ist, wir haben ja von ATM-Anpassungsschicht gesprochen, also Adaptation Layer, und den verschiedenen Klassen sind jetzt auch verschiedene Adaptation Layers zugeordnet, weil eben die Frage, wie setze ich jetzt die Daten, die aus den höheren Schichten kommen, wie setze ich die in ATM-Zellen um, die wird eben unterschiedlich beantwortet, je nachdem, um was für eine Klasse es sich handelt. Und da gucken wir uns zwei Beispiele an. Einmal für dieses einfache Leitungsemulationssystem. Das ist ATM Adaptation Layer 1. Ja, da haben wir konstante Bitrate. Und was wir hier machen, ist, dass wir haben ja Zellen, die 48 Byte Daten enthalten. Und wir verwenden jetzt eins von diesen Bytes für Steuerinformationen. Das ist also nicht besonders viel. Wir packen da eine Folgenummer rein, ja, damit wir eine Reihenfolge in den Paketen praktisch irgendwie feststellen können. Und Sie sehen, das sind jetzt die Bits 4 bis 7, also 4, 5, 6, 7 sind 4 Bit. 2 hoch 4 ist 16, so viele Nummern sind das nicht. Also das kann praktisch jetzt nicht im großen Stil irgendwie ein Durcheinanderwürfeln hinbekommen. Dafür ist es auch nicht gedacht, weil ATM so aufgebaut ist, dass Pakete, die in einer bestimmten Reihenfolge rausgehen, in derselben Reihenfolge auch wieder reinkommen. Aber sie kommen nicht unbedingt alle rein. Und sie kommen nicht unbedingt nur ein einziges Mal rein. Sie könnten mehrfach reinkommen. Ja? Oder es könnte ein völlig fehlgeleitetes Paket kommen. Das heißt, diese Folgenummer, die dient einfach dazu zu erkennen, ist irgendwas verschwunden auf dem Weg oder ist irgendwas hinzugekommen, was gar nicht da sein sollte. Und dafür reicht so eine vierbittige Folgenummer reicht völlig aus. Ja, bei anderen Paketdiensten, die an sich nicht sicherstellen können, dass die Reihenfolge beachtet wird, würde das nicht ausreichen. weil es reicht ja schon, wenn praktisch Paket Nummer 17 Paket Nummer 1 überholt. Dann hätte es in einer 4-Bit-Kodierung dieselbe Folgenummer, also 1 und 17 ist gleich Modulo 16, und dann wären die beiden nicht zu unterscheiden. Aber das kann bei ATM nicht passieren, deswegen reicht so eine kurze Folgenummer. Ja, und in Bit 0 und 3 ist eine einfache Prüfsumme drin, mit der man aber nur prüft, ob die Folgenummer nicht irgendwie verdreht wurde. Ja, dass da nicht ein Bitkipper drin ist. Ja, und die restlichen 47 Bytes stehen eben zur Verfügung komplett für die eigentlichen Nutzdaten. Ja, also zum Beispiel die Telefonieinhalte. Ja, das kann man sich jetzt noch im Detail anschauen, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen will in der Ausführlichkeit. Nee, das machen wir jetzt nicht. Also das beschreibt praktisch diesen Aufbau des einen Bytes nochmal etwas ausführlicher. Das zweite Beispiel ist AAL3-4. Ja, das ist eine Kombination aus ursprünglich definierten Adaptation Layers Nummer 3 und 4 für die Klassen C und D. Und das ist jetzt optimiert für nicht verbindungsorientierte Daten. Und das heißt also, wir haben hier Daten, die einen Header bekommen und auch einen Trailer. Das gucken wir uns vielleicht direkt auf dem Bild an. Also die Idee ist, aus der höheren Schicht, was da als Higher Layers bezeichnet ist, kommt ein irgendwie gearteter Frame raus. Ja, etwas, was also auch irgendwie paketbasiert ist, und der soll in dem Fall jetzt irgendeine Länge n haben, die ja nicht näher bekannt ist, die vielleicht auch schwankt, weil das Verfahren darüber vielleicht TCP ist und das hat halt unterschiedlich lange Pakete. Und was man jetzt macht, um das zusammenzubauen und über ATM zu verschicken, ist, zunächst mal kriegt dieser ganze Frame einen Header und einen Trailer vorne und hinten verpasst, der praktisch ein paar Informationen zu Herkunft und so weiter und Zielen enthält. Und dann wird dieser verlängerte Block komplett, der wird zerhackt in Stücke der Länge 44. Ja, also das kann man hier an diesen leicht gepunkteten Linien, kann man das gut mitverfolgen, wie dieser ganze Block, der schon zusätzlich den Header und den Trailer enthält, wie das eben zerstückelt wird. Und es ist auch so, dass es auf jeden Fall auf ein Vielfaches von 44 Byte praktisch ausgedehnt wird. Ja, also wenn der ursprüngliche Frame zusammen mit diesem 4-Byte-Header, wenn das nicht ein Vielfaches von 44 ergibt, dann wird es einfach hinten entsprechend verlängert, damit es wieder passende Länge hat, sodass man es eben zerlegen kann in so 44er-Blöcke. Und da kommt dann jetzt an jeden dieser 44er-Blöcke nochmal vorne und hinten jeweils 2 Byte dran. Und in dem 2-Byte-Header ist unter anderem eine Sequence-Nummer drin. Ja, und damit entstehen dann Blöcke, die eben insgesamt 48 Byte lang sind. Und die sind wieder genau passend für eine ATM-Zelle. Ja, also so haben wir praktisch ein zweistufiges System. Und ja, das ist vom Prinzip eben eine andere Art und Weise, mit den Daten umzugehen, als im Layer 1, ja, als im Adaptation Layer 1. Und für die anderen Layers gibt es auch nochmal jeweils andere Verfahren. Und die Idee dahinter ist einfach, dass abhängig davon, was der Dienst eben für Eigenschaften hat, es sinnvoll ist, unterschiedlich das Ganze zu transportieren. Sobald aber einmal eine ATM-Zelle draus geworden ist, ist es egal. Ja, also die ATM-Zellen werden innerhalb des ATM alle auf die gleiche Art und Weise übertragen, wenn man jetzt mal von so Dingen wie Priorisierung vielleicht absieht. Es ist dem ATM dann auch egal. Erst wenn die Pakete praktisch auf der Empfängerseite wieder ausgespuckt werden, dann haben wir auch wieder diese mehrfachen Schichten darüber, die das Ganze wieder auseinanderziehen. Und da ist dann natürlich bekannt, was das für ein Dienst war, der von der Gegenseite das geschickt hat. Und dann findet das Ganze eben rückwärts als Entpacken praktisch statt. Ja, also das war's, was ich Ihnen dann zu ATM noch als Nachtrag geben wollte. Haben Sie zu dem ATM-Thema dann noch Fragen? Momentan nicht. Wenn die Fragen erst im Laufe der Zeit entstehen, E-Mail. Gut, dann geht's weiter mit dem alten Foliensatz. Und da haben wir jetzt als nächstes Thema Internetzugangstechniken. Ja, also da sind wir eher schon wieder bei den Netzwerken, aber es berührt halt Telekommunikation, weil eben ein Großteil der Zugangstechniken halt irgendeine Form von TK-Verbindung voraussetzt. Ja, was haben wir für Möglichkeiten? Also es gibt die klassischen Sachen, die man häufig verwendet oder früher verwendet hat. Also Modem ist halt das ganz traditionelle, ISDN bietet einen Zugang an. Aktuell sehr beliebt sind die ganzen DSL-Varianten. Das X vor dem DSL deutet darauf hin, dass es ganz viele verschiedene DSLs gibt. Das ist eine große Familie von DSL-Protokollen. Einige sind symmetrisch, andere asymmetrisch, je nachdem, was man haben will. Dann gibt es über Kabelfernsehen die Möglichkeit, heute auch einen Internetzugang zu ermöglichen. Man kann dann auch darüber telefonieren, also braucht praktisch gar keinen speziellen TK-Anschluss mehr zu Hause, sondern macht alles über einen Kabelanschluss. Dann werden wir sehen, Satelliten sind auch noch eine Möglichkeit. Lange Zeit gab es die nur als Einkanal-Version, also man hat Daten über eine Satellitenschüssel empfangen, aber brauchte immer noch einen Rückkanal, zum Beispiel über eine ISDN-Verbindung. Ja, es fielen also praktisch bei Internetzugang dann zweierlei Gebühren an, einmal für die ISDN-Verbindung und dann noch dafür, dass man die Satellitenverbindung nutzen darf. Inzwischen gibt es aber auch zweiwege Satellitenverbindungen, also dass man keinen Rückkanal mehr braucht. Ja, und dann bieten auch die Mobilfunknetze die Möglichkeit des Internetzugangs. Schon in dem ursprünglichen GSM war das drin, allerdings nicht besonders schnell. Und da hat halt eine Reihe von Protokollen ist da entwickelt worden und Übertragungsverfahren, die immer besser wurden, bis hin jetzt zu den aktuellen Methoden, wo sie im Prinzip so schnell wie mit DSL sind. Ja, also ziemlich schnelle Anbindung. Gut, die schauen wir uns einfach alle an. Zu den Modems ist nicht allzu viel zu sagen. Also grundsätzlich Modulator, Demodulator sind halt diese alten Teile, die eine Umwandlung von digitalen Daten in Töne und wieder zurück erlauben, damit man über eine analoge Verbindung digitale Daten übertragen kann. Und zwar heißen nicht nur die wirklichen DFÜ-Modems, ja, die man also zwischen Computer und Telefonleitung stöpselt, so, sondern generell jedes Gerät, was so eine Umwandlung macht, heißt Modem. Und es gibt dann eben die Modems, die man für Einwahlverbindungen nutzen kann. Und die hatten anfangs relativ niedrige Geschwindigkeiten, da haben wir ja in der ersten Stunde schon ein bisschen drüber gesprochen. Und das ging halt am Ende hoch bis auf 56 Kilobit pro Sekunde. Allerdings nur im Downlink, also für die Verbindung vom oder für die Datenübertragung von der Gegenstelle zum Anwender zu Hause. Der Uplink war da etwas langsamer mit 33,6. Was in dem Zusammenhang oft verwendet wird an Begriffen, sind Datenrate und Symbolrate. Und früher hat man bei Modems immer die Geschwindigkeit in Baud angegeben. Also die ersten Modems und Faxgeräte und sowas, da hat man gesagt 300 Baud, 1200 Baud. Das sind aber unterschiedliche Begriffe. Also die Datenrate, die in Bit pro Sekunde gemessen wird, die sagt praktisch was über die Bandbreite aus. Also die Kapazität, die so eine Verbindung hat. Und das ist nicht dasselbe wie die Baudrate, weil bei Baud geht es um die Schrittgeschwindigkeit und die Frage, wie viele Symbole kann ich übertragen. Und wenn Sie sich erinnern, als wir über so Codierungsmöglichkeiten gesprochen haben. Da gibt es natürlich die Variante, wo ich genau zwei Symbole habe, die irgendwie 0 und 1 symbolisieren. Ja, zum Beispiel hoch und niedrig oder Wert vorhanden oder kein Wert vorhanden, sowas in der Art. Das kann man machen, aber es gibt auch Varianten, wo ich etwa drei verschiedene Symbole habe, die ich verwenden kann. Also zum Beispiel 1, 0, minus 1. Ja, ein positiver Ausschlag, kein Ausschlag oder ein negativer Ausschlag. Und wenn ich also nicht exakt zwei Symbole habe, dann ist die Baudrate und die Bitrate unterschiedlich. Weil ich dann irgendwie meine Bits, die ja immer zwei Möglichkeiten darstellen, auf die verfügbaren Symbole umsetzen muss. Also es gab zum Beispiel diese, die haben wir auch kurz gesehen, oder ich habe sie mal erwähnt, diese 4B3T-Codierung, wo man 4-Bit praktisch konvertiert in etwas, was aus drei Symbolen sich zusammensetzt. Also Dreiergruppen von plus minus null. Ja, der Symbolvorrat ist plus minus null. Und das heißt also, ich fange an mit einem, ist das ein Wortmarker? Ja. Ich fange an mit einem Alphabet, was 0 und 1 enthält. Ja, und davon nehme ich vier Stück. Also vier solche Bits, eine 4-Bit-Kette. Und die bilde ich ab auf irgendwas, was die Symbole 0, 1 und minus 1 verwendet. Und davon nehme ich 3. Wenn man jetzt kurz durchzählt, ja, hier habe ich 16 verschiedene, 2 hoch 4. Also da gibt es 16 Möglichkeiten. Und hier habe ich 3 verschiedene, die ich dreimal wählen kann. Also 3 mal 3 mal 3, das ist 27. Also ich mache praktisch aus, ich habe 16 Sachen und habe 27 zur Verfügung, um das zu kodieren. Das heißt also, da ist eine gewisse Redundanz drin. Ja, diese Kodierung wird verwendet, damit man Fehler erkennen kann. Weil wenn ich einen Fehler in der Übertragung habe und irgend so eine Dreierkombination aus 0, 1, minus 1 Symbolen, wenn die fehlerhaft ist, dann kommt mit großer Wahrscheinlichkeit dabei etwas raus, was nicht entstanden sein kann durch diese Zuordnung. Ja, weil die 16 hier, die werden natürlich auf 16 da abgebildet, damit bleiben 11 über, die einfach fehlerhaft sind. Und wenn ich eins von den Dingern kriege, dann weiß ich, das ist fehlerhaft übertragen worden. Und wenn ich jetzt in dem Fall die Bitrate und die Baudrate vergleiche, dann kommt gerade raus, die Bitrate, das ist ja, das spielt ja hier, die ist praktisch 4 Drittel mal der Baudrate. Ja, nehmen wir an, ich habe eine Baudrate von 100 oder so, dann heißt das, ich übertrage 100 solche Symbole pro Sekunde. Ja, aber jeweils 3 von den Symbolen entsprechen 4 Bits. Das heißt also, ich muss die 100 mal 4 Drittel rechnen und komme dann auf einen krummen Wert als Bitrate. Ja, einen Wert, den ich gar nicht ohne Nachkommastellen hinschreiben kann. Also wenn ich hier 100 baut habe, mit so einem dreistelligen Symbolsystem, dann komme ich hier auf, ja, was ist das, 133, ne? Ja. Also das ist einfach nur, die Dinger darf man nicht vermischen. Bei den Modems war es eben so, dass auch da binäres Symbolsystem verwendet wurde und deswegen war Bitrate und Baudrate dasselbe. Aber allgemein gilt dieser Zusammenhang nicht. Okay, das nächste, was wir uns angucken, ist DSL. Also zu ISDN erzähle ich jetzt nichts mehr, weil wir das ausführlich besprochen haben. Und wenn Sie halt wissen, dass Sie Datenverbindungen mit ISDN aufbauen können, wo Sie digitale Informationen hin und her schicken, dann ist klar, dass Sie das auch als Internetzugangstechnik verwenden können. Bei DSL ist erstmal interessant, wie das Ganze entstanden ist. Es war ja so, dass wir hatten das analoge Telefonnetz und hatten festgestellt, dass die Modem-Verbindungen halt nicht so das Wahre sind, weil zum einen eben technisch da eine Begrenzung war, einfach von der Geschwindigkeit, die zu erreichen ist. Zum anderen war es aber auch so, dass es immer wieder mal Rauschen auf den Leitungen gab oder irgendwelche Störgeräusche, die dazu geführt haben, dass halt analoge Verbindungen unterbrochen wurden oder ganz zusammengebrochen sind, dass man sich neu einwählen musste. Und deswegen war ja die große Hoffnung eben mit ISDN, dass jetzt alles gut wird und dank eines digitalen Netzes die Probleme alle gelöst sind. Dann hat man nur irgendwann festgestellt, dass der Bedarf an Bandbreite immer größer geworden ist und ISDN auch bei Verwendung von zwei Datenkanälen dafür einfach nicht ausreicht. Und diese ganze Infrastruktur, die geschaffen wurde, war halt nicht so ausgelegt, dass man jetzt jedem Haushalt dann auch irgendwie 30 B-Kanäle geben kann, wie bei einem Multiplex-Anschluss, sondern dass da eben einfach Grenzen sind und man hat eben nach alternativen Wegen gesucht. Es war dann schon der Ausbau mit Glasfaser relativ weit fortgeschritten. Und Glasfaser kann ja prinzipiell auch sehr, sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten bieten. Aber letzten Endes haben die Leute, die direkt an Glasfaser dann angeschlossen waren, gar nicht groß davon profitiert, weil in der Richtung nicht weiter gearbeitet wurde. Ja, stattdessen hat man festgestellt, dass man die herkömmlichen Kupferleitungen, die also schon in jedem Haus liegen, dass man die auch nutzen kann für deutlich höhere Datenübertragungsraten, die eben DSL-basiert sind. Und alle DSL-Verfahren bieten eben das vor, den Vorteil, dass sie grundsätzlich über diese einfachen Kupferleitungen genutzt werden können und dabei sehr hohe Datenübertragungsraten möglich sind. Ja, und es ist aber auch so, dass auch die jetzt einen ISDN-Anschluss haben, wenn er letzten Endes auch wieder über Kupferverkabelung läuft, dass die auch DSL verwenden können. Ja, also man kann weiterhin analog telefonieren, einen ganz normalen analogen Telefonanschluss haben und trotzdem mit Hilfe von DSL mit hoher Geschwindigkeit Daten übertragen darüber. Von den vielen DSL-Varianten, die es gibt, ein paar stelle ich nachher noch vor, ist bei den Endkunden eigentlich die klassische ADSL, also Asymmetric Digital Subscriber Line. Und asymmetrisch heißt einfach, dass die Up- und Downstream-Geschwindigkeiten nicht gleich sind. Und das hat was damit zu tun, dass das Spektrum, was genutzt werden kann über eine Kupferleitung, das ist relativ breit und das wird aufgeteilt in einen Teil, der nur für Upstream-Daten verwendet wird und einen anderen Teil, der nur für Downstream benutzt wird. Und da habe ich natürlich eine Wahlfreiheit. Also ich könnte das 50-50 aufteilen, dann würde ich ein symmetrisches Verfahren praktisch haben. Aber in der Praxis sieht es so aus, dass die meisten Endanwender es wichtiger finden, Daten schnell runterladen zu können, als Daten schnell hochschicken zu können. Ja, und deswegen geht ADSL eben hin und reserviert nur einen relativ kleinen Bereich für den Upstream und einen vergleichsweise großen für den Downstream. Weil wenn man etwa im Internet surft, irgendwelchen multimedialen Kram, dann wird halt vielleicht für jede Anfrage irgendwie 50 bis 100 Byte an so einen Request nach außen übertragen und dann kommen da die Megabytes runter. Ja, also das ist dann schon sinnvoll, das in der Form zu machen. Aber ist eben wichtig, dass es immer klar ist, bei ADSL sind diese Geschwindigkeiten unterschiedlich. Ja, das Ganze ist eben reines Kupferverfahren, also läuft über die klassischen Leitungen und benutzt nicht Glasfaser und kann auch Glasfaser nicht nutzen. Also wenn Sie einen Glasfaseranschluss irgendwie direkt haben, dann läuft darüber kein DSL. Das heißt aber nicht, dass Glasfaser dann überhaupt nicht zum Einsatz kommt und Sie jetzt auf der gesamten Strecke bis zum Webserver oder so alles über Kupferleitungen laufen haben, sondern das meint, dass Sie praktisch von Ihrem Anschluss zu Hause bis zu dem Verteilerkasten, wo dann das DSL-Modem vom Anbieter drinsteht, dass Sie da halt die Kupferleitung verwenden. Und wie es da weitergeht, ist dann egal, weil da finden dann eh andere Übertragungswege wieder statt. Also ab da könnte es dann wieder Glasfaser sein. Ja. Aber bei Ihnen das letzte Stück, die letzte Meile, wie man immer sagt, dieser Teil kann halt das klassische Telefonkabel verwenden. Ja. Das darf aber nicht beliebig lang werden. Deswegen entstehen ja immer diese Probleme, dass man irgendwie sagt, ja, ich habe den Internet-Check gemacht, da stand, ich kann DSL haben zu Hause. Und dann beantragt man das und das heißt, ja, sie kriegen das mit 6 Mbit und dann ist der Tag des Anschlusses da und dann hat man nur 1 Mbit oder keine Verbindung oder sowas. Und dann stellt man fest, dass irgendwie im Haus die Verkabelung so ungünstig ist, dass bis zu der Stelle, wo es dann abgegriffen wird, der Weg zu weit geworden ist. Na, also das DSL funktioniert nur gut, wenn diese sprichwörtliche letzte Meile, wenn die wirklich nicht so lang ist, je kürzer der Weg ist, desto höher kann die Geschwindigkeit sein, die man erreichen kann. Ja? Deswegen gibt es immer noch Straßenzüge oder ganze Orte, die eben für DSL nicht erschlossen sind, weil dort die Wege einfach zu weit sind. Ja, das hilft dann auch nichts, die Technik in den Verteilerkästen praktisch aufzurüsten, wenn insgesamt der Kabelweg nach Hause zu lang ist, ist das nicht gut. Genauso, wenn man sich zu Hause dann irgendwie erst ein Verlängerungskabel legt, weil im Keller der Anschluss ist und dann wird es irgendwie in den 10. Stock hoch noch mit einem Kabel gelegt, das zählt auch wieder, jeder Meter verschlechtert praktisch die Qualität, die man erreichen kann. Auf dem Kabel werden bestimmte Frequenzbereiche nur verwendet. Ich hatte schon gesagt, unterschiedliche für Upstream und Downstream. Und es wird ein gewisser Bereich überhaupt nicht verwendet, nämlich der, über den traditionell die analoge Telefonie läuft, beziehungsweise bei einem ISDN-Anschluss die ISDN-Telefonie. Und das heißt, dass diese klassischen Dienste weiterhin möglich sind. Also während eine Internetverbindung besteht, kann man trotzdem noch, wenn man zusätzlich auch noch einen analogen Telefonanschluss gebucht hat, kann man weiterhin telefonieren. Die Sachen kommen sich nicht in die Quere, weil die praktisch unterschiedliche Frequenzen verwenden auf dem Kabel. Und ja, damit das Ganze auseinandergezogen wird, muss man halt so einen Splitter installieren. Also wahrscheinlich haben sie alle einen DSL-Anschluss und wenn Sie nicht so ein modernes Ding wie eine Fritzbox oder sowas haben, die so ein All-in-One-Gerät ist, dann ist das Erste, was man halt anschließen muss an die TK-Dose, ist ja dann der Splitter und von da geht's dann weiter. In ein DSL-Modem rein, beziehungsweise in die normale TK-Technik. Ja. Hier ist die Verkabelung nochmal kurz gezeigt. Ja. Gut. Und das Ganze verwendet jetzt, also das DSL-Verfahren verwendet jetzt als Modulationsverfahren in der Regel DMT. Es gibt noch einen anderen Ansatz, aber der wird, glaube ich, nicht viel verwendet. Also wir gehen hier davon aus, dass DMT verwendet wird, Discrete Multitone Transmission. Und die Idee dabei ist, über dieses Kupferkabel steht halt ein bestimmtes Frequenzband zur Verfügung, also über das in der Regel zuverlässig Daten übertragen werden können. Und das wird jetzt in ganz viele Unterkanäle aufgeteilt. Es gibt dann 255 verschiedene Trägerfrequenzen, die alle ungefähr 4 kHz breit sind. Ja, jedes einzelne Ding ist ungefähr 4 kHz breit. Und jedes davon wird eben als separater Teilkanal jetzt praktisch betrachtet. Und das Interessante ist jetzt, die werden nicht alle ihre volle Leistungsfähigkeit, diese Teilkanäle werden nicht alle die volle Leistungsfähigkeit erreichen, weil es sowas gibt wie die Leitungscharakteristik, die halt davon abhängt, wie die Entfernung ist, wie qualitativ hochwertig das Material ist, was für die Verkabelung verwendet wurde. Und deswegen ist die Frage, auf welchem dieser Teilbänder man eine volle oder vielleicht nur eine halbe Kapazität erreichen kann, sieht bei jedem anders aus. Ich habe Ihnen dazu mal mitgebracht, wie das bei mir zu Hause aussieht. In der Fritzbox und wahrscheinlich bei vielen anderen Geräten auch, ich habe kein anderes, kann man sich anzeigen lassen, wie das Spektrum aussieht und wie die Qualität in den einzelnen Bändern ist. Und da sehen Sie zum Beispiel hier, habe ich hier eine Lücke. Ja, das heißt, das war ein Teil, der eigentlich auch nochmal für einen von diesen 255 Teilkanälen genutzt werden können sollte. Bei mir ist er aber völlig tot. Ja, also offenbar ist irgendwo da ein Problem, dass dieser Teil des Spektrums überhaupt nicht nutzbar ist. Und auch bei den anderen kann man sehen, dass die Höhe jeweils unterschiedlich ist. Ja, dass also nicht überall die gleiche Menge übertragen werden kann. Und das kann sich prinzipiell auch noch mit der Zeit verändern. Also das ist nicht ein Bild, was irgendwie einmalig erzeugt wird, sondern wenn man es eine Stunde später aufruft, könnte es sich verändert haben, weil vielleicht die Umweltbedingungen auch noch irgendwie einen Einfluss darauf haben. Ja? Und wenn man das an einem anderen Anschluss angucken würde, würde es nochmal komplett unterschiedlich aussehen. Und das Charmante ist halt daran, dass man das feststellen kann, wie viel durch jedes einzelne von diesen Teilbändern übertragen werden kann. Und dann bestückt man die Dinger entsprechend auch nur mit Daten und kann damit das Optimum rauskitzeln. Wenn man jetzt stattdessen viel breitere Bänder hätte, dann wären die vielleicht auch irgendwie gestört. Und dann wäre das im Ergebnis wär's etwas anders. Ja. Was man hier auch noch sehen kann, hier der grüne Bereich, das ist outbound, also upstream. Ja, und dieser bläulich-violette Bereich ist der downstream-Bereich. Also sieht man auch nochmal diese deutliche Asymmetrie. Aber prinzipiell würde einen halt niemand daran hindern, das Ganze auch symmetrisch oder zum Beispiel umgekehrt zu machen. Also wenn ich zu Hause etwa einen Webserver betreiben will, professionell, dann müsste ich gucken, ob ich irgendeinen Provider finde, der mir so einen ADSL-Anschluss andersrum anbietet. Ja, wäre prinzipiell kein Problem. Ich muss einfach nur die Aufteilung des Spektrums verändern und das muss natürlich mit der Gegenseite abgesprochen sein. Sprich, das DSL-Modem, was beim in der Vermittlungsstelle steht, was der Provider dahingestellt hat, das müsste andersrum funktionieren. Und dann könnte man ADSL auch falsch rum haben. Gibt's auch. Kann ich das auch als Privatmensch kaufen oder buchen? Okay. Also dieses DSL gibt es dann in vielen weiteren Varianten. Das ist jetzt einfach nur eine Übersicht. Gehen wir sie einfach kurz durch in der Reihenfolge. Also das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was ich nicht als Prüfungsfrage betrachten würde, dass ich sage, nennen Sie 7 verschiedene DSL-Varianten und geben Sie die exakten Unterschiede oder sowas an. Ja, weil das ist etwas, wenn man das wissen will, dann guckt man das nach. Und deswegen würde ich sowas nicht fragen wollen. Ja, ich weiß das auch nicht auswendig. Warum sollen Sie das auswendig wissen? Also ADSL 2 Plus war eine Erweiterung von ADSL, einfach schneller. Ja? Also bis zu 25 Mbit pro Sekunde im Downstream und 1 Mbit pro Sekunde im Upstream. Dann gibt es ein symmetrisches Verfahren, das HDSL heißt, High Data Rate DSL, wo die Übertragungsrate zwischen 1,5 und 2 Mbit liegt und dann halt in beide Richtungen. Dann haben wir SDSL, noch ein symmetrisches Verfahren, da geht es bis zu 3 Mbit pro Sekunde. Dann kam VDSL, Very High Data Rate DSL. Da findet man manchmal auch noch die einen Buchstaben längere Abkürzung VHDSL, also für Very High. Da hieß es aber, die wäre obsolet, diese längere Abkürzung. Also wir sollen es alle VDSL nennen und nicht VHDSL. Und interessanterweise wird auch insgesamt die Abkürzung unterschiedlich aufgelöst. Also neben Very High Data Rate DSL findet man auch Very High Bitrate DSL und Very High Speed DSL. Ja, also machen Sie sich den Spaß und googeln Sie mal VDSL, vielleicht finden Sie noch mehr Auflösungen der Abkürzung, was das bedeutet. Ja. Und ja gut, das ist wieder ein asymmetrisches und kann halt bis zu 50 Mbit pro Sekunde im Downstream und 10 Mbit pro Sekunde im Upstream. Und das hat auch schon wieder einen Nachfolger VDSL2, da ist es nochmal verdoppelt auf 100 Mbit pro Sekunde. Ja, aber die grundsätzliche Technik ist überall die gleiche. Es wird halt ein größeres Spektrum dann wieder genutzt. Und der Punkt ist natürlich, je schneller das Ganze wird, umso besser muss diese Kupferleitung sein und in der Regel heißt es auch umso kürzer. Ja, also wenn Sie schon Schwierigkeiten haben, ein normales DSL in der vollen Normgeschwindigkeit zum Laufen zu kriegen, in Ihrem Haus, wo Sie sind, dann wird es mit den schnelleren Varianten wohl auch nichts werden.
Dass die Kabelverzweige auf der Straße, die schauen jetzt anders aus. Wir haben jetzt Lüftungsschlitze, die sind aktiv, die sind powered, da kommt nicht Dampf drauf.
Okay.
Die müssen jetzt an der Stelle von Glasfaser auf Kupfer umsetzen. Wir sind quasi jetzt einen Schritt weiter in Richtung End-User gegangen.
Ja.
Von vorher der Vermittlungsstelle, wo dann die ESM weggesprochen wird, bis zum Haus im Endeffekt, bis in die Wohnung rein. Jetzt ist eben bis an der Straße, also nur noch von der Straße weg. Also bis dahin Glasfaser von der Straße weg,
okay.
Das allerletzte Stück
jetzt
Kupfer. Und dann machen sie jetzt den Durchsatz. Da schaffen sie jetzt das, dass halt die Strecke, bis sie sagen, noch kürzer wird.
Ja.
Und man kann dann den Durchsatz nochmal erhöhen.
Ah ja.
Aber das ist alles, was ich dazu weiß gesehen.
Ja. Na gut. Ich meine, das erklärt dann, warum es noch nicht so weit verfügbar ist, weil die Umrüstung halt dauert.
Das sind die großen Kästen und die Brunnen auch, wenn wir jetzt vorbeigehen. Weil das ist halt,
okay.
Die sind nicht mehr, weil die früher, die waren alle passiv, da war natürlich Kupfer,
ja.
Da war alles halt powered aus der Vermittlungsstelle. Und jetzt ist man halt natürlich von der Vermittlungsstelle bis dahin, jetzt muss das stromversorgt sein, damit das überhaupt dann speist bis in die Wohnungen rein. Weil das hat vorher die Vermittlungsstelle gemacht, jetzt macht das der Kabelversorger.
Mhm.
Das ist auch ein immenser Aufwand, das Zeug so zu betreiben. Also das musst du schon erstmal rechnen, das Ganze.
Das ist wahrscheinlich auch fehleranfällig, ne? Wahrscheinlich fallen die Dinger dann öfter aus als die alten. Okay. Gut, dann hatten wir schon kurz erwähnt, Kabelfernsehen bietet auch die Möglichkeit eines Internetzugangs, wenn man also in geeigneter Qualität ans Kabelnetz angeschlossen ist. Und da sind auch teilweise sehr hohe Geschwindigkeiten möglich, also bis zu 32 Mbit hier im Downstream über einen bestimmten Anbieter. Und es gibt einen neuen Standard, mit dem sogar bis zu 160 Mbit pro Sekunde möglich sind. Problem ist an der Stelle natürlich, dass man sich diesen Zugang immer mit mehreren Anwendern teilt. Und damit kann es sein, dass man nicht ansatzweise diese Raten erreicht, wenn ganz viele Teilnehmer über dieselbe Leitung im Prinzip aufs Netz zugreifen. Ja, dann haben wir die beiden Varianten der Satellitenverbindung. Grundsätzlich läuft es so, dass Sie, also wenn Sie zum Beispiel einen digitalen DVB-S-Receiver haben, ja, wo Sie digitales Satellitenfernsehen mit empfangen können, das läuft ja auch über eine Satzschüssel, wo Sie halt diese digitalen Programme empfangen können. Und im Prinzip wird digitales Internet in ähnlicher Weise verbreitet. Sie brauchen entsprechend einen Adapter, der sich aus diesen Signalen, die jetzt keine Fernsehprogramme übertragen, sondern eben Sachen, die Sie angefordert haben, irgendwie, ja, die da wieder rausgezogen werden und dann an den Rechner weitergegeben werden. Also auf der Ebene des Anschlusses an den Computer spricht das Ding möglicherweise einfach Ethernet. Genauso wie ein DSL-Modem. Das einzige Problem ist, dass Sie halt in die andere Richtung nicht kommen. Also Sie können über Ihre Satellitenschüssel eben nicht nach oben das Signal wieder an den Satelliten zurückgeben und damit die Anfragen machen. Deswegen braucht man bei diesem Einwegesystem immer einen Rückkanal. Und das macht das Ganze etwas unattraktiv in dieser Form. Man kriegt zwar so einen Anschluss für eine recht niedrige Flatrate. Habe ich hier Preise? Ja, also hier ist zum Beispiel eine monatliche Flatrate für 55 Euro im Angebot. Das steht auf der nächsten Folie. Aber das Problem ist, dass sie immer einen Rückkanal brauchen. Und es gibt für die einfachen Techniken, also analog und ISDN, gibt es halt keine Flatrates mehr. Das heißt, über eine solche Technik können Sie keine permanente Internetverbindung haben. Ja, weil für jede Einwahl über ISDN oder Modem, um halt die Informationen anzufordern, die dann über Satellit übertragen werden, ist halt jedes Mal eine Einwahl erforderlich. Und wenn Sie das 24 Stunden am Tag durchlaufen lassen, das ist halt zu teuer. Ja, es gäbe vielleicht Möglichkeiten, es gibt einfach gar keine Möglichkeiten, weil diese ganzen Flatrate-Angebote für Telefonie, die es gibt, die sind ja alle an einen DSL-Anschluss gekoppelt oder an Kabelfernsehen oder sowas. Und wenn Sie das eh schon haben, dann brauchen Sie das Satellitenangebot nicht. Denn das ist ja für Gebiete, die einfach nicht erschlossen sind, wo Sie zwar eine einfache Telefonleitung haben, aber eben sonst nichts kriegen können. Ja, damit Sie auf dem Weg schnelles Internet haben können. Das funktioniert dann auch. Im Downstream ist das sehr schnell. Also Geschwindigkeiten können hier auch bis zu 24 Mbit pro Sekunde sein, also richtig schnell. Beim Upstream hängt es davon ab, wie der Upstream realisiert ist, also ob Sie da über ein Modem oder ISDN oder irgendwas die Informationen hinschicken, ist in der Regel für die meisten Internetzugänge egal, aber die Kosten sind halt nicht egal, weil Sie für diesen Rückkanal keine Flatrate buchen können. Zum Glück gibt es aber auch die Möglichkeit einer Zwei-Wege-Satellitenverbindung und da gibt es dann wieder echte Flatrates. Ja, also da funktioniert es halt so, dass Sie auch in der Lage sind zu senden und damit den Satelliten praktisch direkt ansprechen können. Und dann können Sie das nutzen wie jeden anderen Internetzugang auch. Sie haben dann nur noch diese eine Verbindung über den Satelliten. Ja, die Antenne muss halt etwas anders beschaffen sein, weil sie also jetzt auch in der Lage sein muss zu senden. Und das funktioniert aber. Damit erreichen Sie Geschwindigkeiten beim Download, zum Beispiel bei einem bestimmten Anbieter, auch von 2 Mbit pro Sekunde. Es gibt aber inzwischen auch, das war das Schnellste, was ich jetzt gefunden hatte auch. Und Sie sehen, beim Senden ist es natürlich etwas langsamer. Hier auch, also da haben wir 128 Kilobit pro Sekunde für den Upload und das Ganze kostet monatlich ungefähr 80 Euro. Ja, das ist jetzt im Vergleich zu einer DSL-Flatrate nicht wirklich ein Schnäppchen, aber die Situation ist halt irgendwo im Nichts auf dem Land, wo einfach überhaupt keine Anschlüsse vorhanden sind. Dann können Sie über dieses Ding halt Internet bekommen zu dem Preis und über die Internetverbindung können Sie dann sogar auch mit Voice-over-IP können Sie auch telefonieren und die ganzen anderen Dienste nutzen, die es so gibt.
Was sinnvoll ist, darüber zu installieren?
Ja, es ist, ja, also wie gesagt, das Szenario ist, Sie sind irgendwo, wo es nichts anderes gibt. Ja, also
mit 2 Sekunden Verzögerung telefonieren möchte oder so.
Ja, aber wenn die Alternative ist, sich ins Auto zu setzen, eine Stunde zu fahren, bis sie irgendwo Funknetz haben oder sowas, wo sie mit dem Handy telefonieren können, dann nehme ich das vielleicht in Kauf, dass ich 2 Sekunden Verzögerung habe. Ja? Also ich glaube, früher waren Gespräche in die USA waren auch nicht so der Spaß, was die Verzögerung anging. Das hat dann auch schon mal gedauert. Heute ist es ja alles recht gut, aber ja, also es ist halt einfach eine Möglichkeit, wenn man eben komplett abgeschnitten ist von allen anderen Zugangswegen. Und ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob es das jetzt in der Form noch gibt. Vorher gab es ein paar so billige Anbieter, die wurde auch für 30, 40 Euro angeboten haben, auf 2G-System.
Ja.
Aber also ich habe nur einen Kontakt mit noch, beziehungsweise 2, und das war unvorstellbar schlecht. Aber die haben Probleme gehabt mit ihrer Plattform, wie sie aussieht. Also die ganze
Netzwerkanbindung
bei denen, das war so schlecht. Das mussten sich dann unzählige Kunden teilen und am Schluss konnte man ja keine einzige Seite mehr aufmachen. Das war
sondern
viel schlechter als die ISDN-Geschwindigkeit.
Okay. Also ich habe mir gestern in der Vorbereitung nochmal die Webseite angeguckt. Da war dieses Angebot so noch drauf und es gab auch noch günstigere Tarife, wenn man bei der Downloadgeschwindigkeit runtergeht. Also das Billigste, was die hatten, war eine Flatrate für 26 Euro, wo man dann 256 Kbit hat. Dann gestaffelt doppelt so viel für 36, 1 Mbit für 47 Euro und 2 Mbit eben. Also bei mir war der Preis, als ich es nachgeguckt habe, 77, nicht 79 oder 80 Euro. Aber von der Größenordnung her noch derselbe. Ja, also wenn es nur darum geht, überhaupt eine Anbindung zu haben, dann war das billigste Paket bei diesem Anbieter, war jetzt 26 Euro. Ob es was taugt, weiß ich nicht. Ne? Ja, das waren die wesentlichen klassischen Internetverbindungen. Dann kommen wir jetzt zu den Mobilfunknetzen, die man natürlich auch für Internetzugang verwenden kann, die aber eben auch als klassische TK-Dienste einfach Telefonie halt anbieten. Gut, Mobilfunk, lange Phrase, bezeichnet die Kommunikation zwischen einer mobilen Endeinrichtung, Mobile Station, und einer ortsfesten oder mobilen Gegenstelle, wobei sich die Mobile Station auch während der Kommunikation bewegen darf. Ja, also die Idee, dass sie mit dem Auto durch die Gegend fahren und dabei telefonieren, ist nicht selbstverständlich, dass das funktioniert. Und es gibt eine Reihe von speziellen Mobilfunksystemen, die also spezielle Aufgaben haben. Einige davon sind auch schon ein bisschen veraltet. Also Funkrufsysteme, so klassische Pager, werden, glaube ich, heute nicht mehr so viel verwendet, weil vom Prinzip können diese Funktionen auch über ein normales Handy erledigt werden, dass man etwa eine SMS schickt oder sowas. Also Pager haben halt sonst so Ärzte und sowas, die Bereitschaftsdienst haben und dann angepiepst werden. Ja, schnurlose Telekommunikationssysteme, das meint etwas, was Sie zu Hause irgendwie verwenden können, so drahtlos Telefone. Ja, dann gab es etwas, oder gibt es immer noch, das Bündelfunksystem heißt. Das macht eine Kanalbündelung und ist im Prinzip sowas Ähnliches wie so ein städteweit funktionierendes Taxikommunikationssystem. Ja, also was weiß ich, die ganzen Taxidienste haben ja irgendwie eine Frequenz, auf der sie sich alle austauschen und jeder kann alles mithören. Und Bündelfunk macht sowas Ähnliches, also bietet auch eine Übertragung von einem zu vielen an, aber es können sich jetzt mehrere Anwendergruppen praktisch mehrere Kanäle teilen, ohne sich in die Quere zu kommen. Ja, dadurch wird es etwas einfacher, einen Zugang zum System zu kriegen, wenn die Kanäle ansonsten voll wären. Also man kann auch den Raum etwas ausdehnen, indem man das nutzen kann. Diese Dinger werden auch noch weiterentwickelt. Es gibt da also Versionen, in denen man über so ein Bündelfunksystem zum Beispiel auch Bilddaten übertragen kann in einer hohen Geschwindigkeit. Und das eben in so einer Art Broadcast, dass alle Beteiligten da diese Informationen direkt kriegen. Ja, dann WLANs sind auch ein spezieller Anwendungsfall. Das ist ja also örtlich praktisch einen Netzwerkzugang zur Verfügung stellen und ja gut, dann landgestützte Zellularnetze, also das ist die Idee, die Welt in Zellen aufzuteilen und innerhalb einer Zelle wird eine bestimmte Frequenz verwendet. So funktionieren auch die Handynetze, was wir dann sehen werden. Und dann gibt es eben noch Satellitenkommunikation als auch eine Form von Mobilfunk. Wenn man jetzt vergleicht, wie ja, Verbindungen über mobile Netze im Vergleich zum Festnetz abschneiden, dann ist es natürlich so, dass einem da mehr in die Quere kommen kann im Mobilnetz. Also da haben wir eine höhere Fehlerrate. Es gibt einmal irgendwelche Interferenzen durch alles Mögliche, was da sein kann. Es können auch einfach Dinge im Weg stehen. Also man kennt das ja, wenn man mit dem Handy im falschen Teil vom Gebäude ist, hat man halt keinen Empfang mehr, weil das da abgeblockt wird. Man muss auch bei der Nutzung der Frequenzbereiche muss man aufpassen, beziehungsweise es gibt Schwierigkeiten, überhaupt Frequenzen für solche Dienste zuzuteilen, weil einfach fast alles schon verwendet wird. Also als man irgendwann angefangen hat, ja praktisch Radiodienste oder sowas zu verwenden, hat man relativ freizügig Frequenzen vergeben für alles Mögliche. Ja, also für die ganzen Radioprogramme, die es in verschiedenen Spektren gibt, dann irgendwelche Sonderdienste, die reserviert sind für Polizei und Militär und sowas, ja, Flugzeugkommunikation, diese ganzen Dinge. Also es ist nicht mehr so viel über. Und deswegen sind auch, wenn dann schon mal wieder Frequenzbereiche für irgendwas Neues rausgegeben werden, die werden ja inzwischen versteigert. Also zuletzt war es ja bei den UMTS-Frequenzvergabe, wo, was hat das, glaube ich, 100 Milliarden D-Mark, ne, waren das, die der Staat da eingespielt hat für 6 oder 7 UMTS-Frequenzlizenzen, oder? Ja, und das hat auch, glaube ich, den nicht wirklich Profit gebracht, also den Betreibern, die da den Zuschlag bekommen haben. Aber gut, war das nicht sogar noch so, dass da ein Zwang damit verbunden war, innerhalb einer gewissen Zeit die Frequenzen zu nutzen, sonst gehen die zurück? Ja, weil das kostet da auch nochmal entsprechend. Da sind auch, glaube ich, welche dran gescheitert. Ne? Es sind Frequenzen zurückgegeben worden von irgendwelchen Konkursanbietern, oder? Ich weiß nicht mehr. Ich hätte vor Jahren da schon irgendwelche Nachrichten gehört, dass das bei einigen nicht so ganz geklappt hat. Aber gut. Ja, dann haben wir natürlich Verzögerungen, die dadurch entstehen, dass da die Funkübertragungen halt laufen. Verbindungsaufbau über GSM liegt zum Beispiel im Sekundenbereich, in anderen Funknetzen immer noch bei einigen hundert Millisekunden. Und das ist also deutlich mehr, als was man jetzt beim kabelgebundenen Aufbau hat. Und die Übertragungsqualität, die kann halt auch viel stärker rauf und runter gehen, weil alles, was irgendwie stört, dann viel stärker stören kann, als das bei Kabelverbindungen der Fall ist. Dann geht es natürlich alles durch die öffentliche Luft und da kann prinzipiell jeder, der gerade im Einzugsfeld irgendwie ist und ein passendes Gerät hat, kann diese Informationen abfangen. Es gibt ja bei WLAN dieses Wardriving, wo man durch die Gegend fährt und versucht, ein offenes WLAN zu finden und da reinzugehen. Und das funktioniert prinzipiell mit jeder Mobilverbindung. Und da muss man sich halt vor schützen. Das heißt also, man hat in jedem Fall einen zusätzlichen Overhead, um zu verhindern, dass Unbefugte in Datenübertragungen reinkommen. Es sei denn, es ist einem egal. Ich kann natürlich offen mobil kommunizieren, wenn mich das nicht stört, dass jemand mithört. Ja, und ich muss mir das Ganze immer mit anderen Teilnehmern teilen, weil es nicht sowas wie mein eigenes Kabel gibt, was irgendwohin eine Verbindung schafft. Was die Mobiltelefone angeht, das hat schon sehr früh angefangen mit analogen Netzen. Da habe ich gleich auch einen ganzen Haufen Bilder. Das A-Netz war also das erste, was die Deutsche Bundespost eingeführt hat in Deutschland, schon in den 50er Jahren. Und in der höchsten Ausbaustufe gab es da 11.000 Teilnehmer. Ja, also 11.000 Personen oder vielleicht eher Ministerien und Firmen oder sowas, die es sich leisten konnten, in ein Auto ein solches Mobiltelefon einzubauen. Weil mobil war es nur in dem Sinne, dass es wirklich ortsunabhängig ist, aber nicht mobil in dem heutigen Verständnis, dass man es zum Beispiel tragen kann. Ja, also wenn wir hier zum Beispiel so ein Mobiltelefon sehen, links, das ist nichts, was man durch die Gegend tragen möchte. Abgesehen davon, dass es auch einen gewissen Stromverbrauch hat, den man wahrscheinlich mobil nicht so leicht befriedigen kann. Aber in Autos kann man das halt gut einbauen. Und das ist aus einer Zeit, als man einen VW Käfer für 5.000 Mark kaufen konnte. Ja, also das Ding kostet mehr als ein einfaches Auto zu dem Zeitpunkt. Aber wer es braucht, dafür der kann halt das Geld auch ausgeben dafür. Diese Anfangsnetze, A-Netz und B-Netz, hatten aber ein paar echte Handicaps. Also im A- und B-Netz war es zum Beispiel so, im A-Netz auf jeden Fall, es gab nicht die Möglichkeit, selbst zu wählen, sondern es gab für dieses Netz eine Vermittlung. Ja, also man musste, man hat irgendwie eine Taste gedrückt, hat dann eine Vermittlungsdame ans Telefon bekommen und hat gesagt, ich möchte die Nummer sowieso anrufen. Und dann ging das raus. Und genauso konnte man auch nicht direkt über eine eigene Rufnummer angerufen werden. Man hatte zwar irgendwie eine Art ID, ja, dass klar war, das hier ist mein Anschluss, aber letzten Endes musste der Anrufer auch eine Vermittlerperson erreichen und dann sagen, ich möchte mit dem Herrn sowieso sprechen und der hält sich gerade im Raum irgendwas auf. Ja, also man musste wissen, wo der Angerufene sich aufhält, nur dann war es möglich, dieses Gespräch praktisch aufzubauen. Und dazu kam dann auch noch, wenn man mit dem Auto dann fuhr und aus der aktuellen Zelle rausfuhr, dann brach die Verbindung ab. Und dann musste man also in der neuen Zelle neu die Verbindung aufbauen, dann konnte man weiter telefonieren. Ja, also das war nicht gerade komfortabel, aber ja, es hat immerhin 11.000 Leute begeistern können, das zu machen. Ja, im B-Netz ist im Wesentlichen nicht viel verändert worden. Ja, das war immer noch alles sehr umständlich. Entsprechend sind auch die Nutzerzahlen da nicht deutlich angestiegen. Das C-Netz hat dann eine echte Verbesserung gebracht, dass es also schon ein Weiterreichen von einer Funkzelle zur nächsten gab. Also dieses Handover, ja, dass man, wenn man aus der Zelle in die nächste reinfährt, dass das Gespräch aufrechterhalten wird. Ja, wie funktioniert das? Das läuft halt so, dass das Telefon praktisch ständig guckt, was habe ich hier für Empfangsmöglichkeiten. Und wenn es merkt, dass es sich einer zweiten Zelle nähert und das merkt es daran, dass das Signal der zweiten Funkzelle immer stärker wird. Ja, und irgendwann ist es genauso stark wie das von der, wo ich herkomme. Und wenn das praktisch kippt, dann versucht man den Übergang herzustellen. Also man hat dann für einen kleinen Moment eine Verbindung zu beiden Zellen und bricht dann die zur ersten Zelle ab. Und dadurch kann man eben telefonieren, ohne dass es zu einer Unterbrechung kommt und ohne dass man das irgendwie wahrnimmt. Ja, dann wurde es dann schließlich digital mit Einführung des D-Netzes 1992. Und im Prinzip hat sich seitdem, was das normale Telefonieren angeht, nicht viel getan. Also D-Netz und E-Netz, die verwenden halt unterschiedliche Frequenzen, aber arbeiten alle oder benutzen alle dieses GSM-System, wo wir dann noch drüber sprechen werden. Und GSM einfach auf verschiedenen Frequenzen. Also das D-Netz hat irgendwie 900 als Frequenz, das E-Netz hat 1800. Und dann gibt es noch das amerikanische, die haben 1900, oder? Das ist 1900, glaube ich. Also die haben nochmal was anderes, deswegen gibt es diese Triband-Handys, ja, damit man alle drei Frequenzbereiche praktisch nutzen kann. Ja, gucken wir uns noch die Bildchen an. Und nach den Bildchen ist es dann auch gut für heute. Also hier haben wir die A-Netz-Geräte nochmal. Die B-Netzteile sehen auch nicht wesentlich transportabler aus, aber da gibt es dann irgendwie schon was im Köfferchen, dass man aus dem Auto vielleicht rausgehen kann. Und die ersten C-Netz-Telefone, ja, also das war, die ersten Geräte waren dann bedingt transportabel, also das da links, das Siemens C1, das sieht für mich aus wie eine Autobatterie oder sowas, wo ein Telefon dranhängt, hat wahrscheinlich auch ungefähr ein Gewicht dieser Art. Aber das konnte man dann wohl tatsächlich durch die Gegend tragen, während die ersten Geräte, also A-Netz und B-Netz, praktisch nur als Autotelefone verkauft werden. Deswegen hießen die Dinger auch lange Zeit nicht Mobiltelefon, sondern Autotelefon. Ja, nächstes Mal steigen wir dann ein in den Aufbau des GSM-Netzes, was also die technische Grundlage ist für D- und E-Netz. Und das hat aber keinen Sinn, das jetzt in den verbleibenden 3 Minuten irgendwie noch zu starten. Deswegen machen wir an der Stelle einfach Schluss. Bis morgen. Bitte? Also es ist... Es könnte sein, dass wir morgen damit fertig sind.